Vielen Dank euch, Lobpreiser. Das war sehr schön. Wir werden im Himmel tatsächlich, glaube ich, nichts anderes machen, als den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist zu ehren und anzubeten für die ganze Heilsgeschichte, die von Anbeginn der Schöpfung in Gang gewesen ist. Und die Spitze der Heilsgeschichte ist Jesus, der Mensch wurde, so wie wir, und die Sünde der Menschheit, deine und meine Sünde, weggetragen hat, damit wir frei sind. Und ich hoffe, du lebst und erlebst diese Freiheit und freust dich darüber. Solltest du heute Morgen merken, ob hier oder bei YouTube, dass du irgendwie gar nicht frei bist. Dieser Gottesdienst und jeder andere Gottesdienst ist eine einzige Einladung, an schuldig gewordene Menschen zu Jesus zu kommen. Und wir feiern heute Morgen das Abendmahl. Und das Abendmahl ist nicht Ausschluss, sondern das Abendmahl ist Einladung. Einladung von Jesus, der uns an seinen Tisch lädt. Hier geht es nicht um Kirchenregeln, sondern hier geht es um die Einladung von Jesus an seinen Tisch. Und alles ist bereit und du darfst einfach kommen. Ich lese uns die Einsetzungsworte, nicht weil wir jetzt plötzlich das Abendmahl gleich vorne feiern, sondern weil ich gerne über die Einsetzungsworte heute Morgen reden möchte, bevor wir mit dem Abendmahl loslegen. Das Abendmahl, das heißt, Gott hat den Tisch gedeckt. Der Tisch ist gedeckt. Das seht ihr hier vorne schon. Theoretisch, wenn wir alles abdecken würden, würde gesehen werden, alles ist fertig. Du musst nichts mehr dazu tun. Du brauchst heute Morgen nur dich einladen zu lassen. Und ich lese die Einsetzungsworte. Wenn ihr nicht wisst, wo die stehen, ganz wichtig, die stehen im 1. Korintherbrief Kapitel 11. Die hat sich kein Papst ausgedacht, auch kein Bischof, auch kein sonstiger Kirchenleiter, sondern Jesus hat dieses Abendmahl gestiftet und wir lesen diese Einsetzungsworte auch in den Evangelien. Aber Paulus überliefert diese Einsetzungsworte in dem Brief an die Korinther, also innerhalb eines Gemeindebriefes. Paulus muss die Korinther Christen also ermahnen: Leute, ihr seid schräg drauf miteinander. Und mitten in dieser Ermahnung kommt die Einladung zum Abendmahl, kommt der Hinweis auf Jesus, der Maßstab ist. Und dieser Maßstab sagt: Hey, ich lade euch gemeinsam ein. Gottes Wort aus dem Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 29. Und Paulus sagt: Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Und ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt ist. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr getan hat, bis er kommt. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Wir sind es gewohnt zu essen, mehrmals am Tag. Du denkst gar nicht darüber nach, dass das was Besonderes ist. Ich vermute mal, bei allen von uns ist der Kühlschrank voll. Wir sind zum Beispiel noch richtig satt von gestern, weil wir zum zweiten Mal Annettes Geburtstag gefeiert haben und haben gesagt, wir essen heute nur was Leichtes. So sind wir drauf. Wir können uns richtig satt essen in der Regel und sagen, okay, nächsten Sonntag mal, nächsten Tag mal was Leichtes. Das ist in der Regel nichts Besonderes. Für die Menschen zur Zeit der Bibel und auch an allen vielen Stellen heute in dieser Welt ist Essen miteinander unbedingt etwas Besonderes. Unter anderem darum, weil die familiäre Kultur anders ist. Da kommen Menschen zusammen, Familie kommt zusammen, Nachbarn kommen zusammen und Essen ist sozusagen die Möglichkeit, dass Familie und Nachbarn zusammenkommt. Und eine Kultur, die nicht übersättigt ist, sondern das Essen zusammensammeln muss und dafür sorgen muss, dass es reicht, die wissen, das Essen ist etwas Besonderes und diese Menschen sind dankbar für dieses Essen. Also tägliche Essen, tägliche Mahlzeiten waren für die Menschen der Bibel Ausdruck für die Versorgung Gottes. Wenn man miteinander essen konnte, dann wusste man sich von Gott beschenkt. Wenn man miteinander essen konnte, dann wusste man, der Segen Gottes, die Freundlichkeit Gottes ist mit uns. Keiner zur biblischen Zeit hat gesagt, boah, schon wieder essen. Sondern das war Zeichen der Zuwendung Gottes. Also wichtig, tägliche Mahlzeit, erlebter Segen Gottes, gedeckter Tisch, Zeichen für Gottes Güte und gedeckter Tisch, Zeichen für die liebevolle Zuwendung Gottes. Wie wär's, wenn du das Tischgebet zu Hause wieder einführst? Wie wär's, wenn ihr zu Hause beten würdet vor der Mahlzeit oder nach der Mahlzeit? Wie wäre es, lieber Vater, wenn du es tust abends? Wie wäre es, liebe Mutter, wenn du es tust mit deinen Kindern? Wie wäre es, wenn ihr euch überhaupt zusammensetzt zu Mahlzeiten und Mahlzeiten miteinander nutzt, als Zeit zu haben, miteinander zu reden und das Essen zu zelebrieren und anschließend tatsächlich zu wissen, was du da gegessen hast. Und mit dem Gebet erst anzufangen, wenn alle sitzen. Das ist meine Schwäche. Wenn ich sitze, fange ich an zu beten und Annette sagt, hallo? Sie sitzt nämlich noch gar nicht. Also bei uns zu Hause war Essen wichtig. Und vor allen Dingen beten war Startschuss, es geht los. Und das muss so in mir drinstecken, jetzt geht's los. Also, sei bitte so cool und fang mit dem Tischgebet wieder an, weil du merken könntest, hey, wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet, auch beim Burger King oder Mc's kannst du auch beten. Auch da bist du vermutlich gesegnet. Vielleicht nicht so doll wie zu Hause, aber das ist total wichtig, total wichtig. Es brummt. Das ist nicht mein Magen, der knurrt. Okay. Warum wird von Jesus berichtet, dass er mit Zöllnern und Prostituierten, Fischern und Zeloten und mit Pharisäern und Schriftgelehrten am Tisch saß. Warum? Genau darum, Jesus wollte deutlich machen, Gott wendet sich den Menschen zu. Er wollte deutlich machen, wir liegen Gott am Herzen. Er wollte deutlich machen, wir sind ihm wichtig. Darum hat Jesus mit Menschen gemeinsam gegessen. Darum hat Jesus Menschen an seinen Tisch geladen. Jesus wollte deutlich machen, Gott hat den Tisch gedeckt für die Bedürfnisse der Menschen, für dich und für jeden Menschen. Und heute Morgen sollst und kannst und musst du hören, Gott hat seinen Tisch bedeckt, gedeckt für deine Bedürfnisse, nämlich Essen und Trinken. Das ist wichtig, aber wir haben mehr Bedürfnisse. Wir haben Bedürfnis nach Kleidung und wir haben Bedürfnis nach Heimat, nach einem Zuhause, wo wir gesehen werden, wo wir sein können, wo wir sind, wo wir lachen und weinen können, wo wir wissen, hier bin ich geborgen, hier brauche ich mich nicht zu fürchten vor Menschen. Ich muss auch nicht Angst haben, dass ich irgendwo überfallen werde. Gott hat den Tisch gedeckt nach dem Bedürfnis für Familie und Liebe. Wir sind so gebaut, dass wir andere Menschen brauchen. Wir sind so gebaut, dass wir die Nähe von Menschen brauchen. Deswegen ist Gemeinde wichtig. Gemeinde ist wie Familie. Deswegen ist vielleicht auch dein Sportverein wichtig. Das sind Menschen, mit denen du gemeinsam etwas unternimmst. Deswegen ist vielleicht auch so ein Kontakt mit deinen Kollegen wichtig, weil er vielleicht einsam ist und einen Menschen sucht, der ihn versteht. Gott hat den Tisch gedeckt für Annahme und Vergebung. An seinem Tisch heute Morgen kannst du kommen, wie du bist. Das Abendmahl signalisiert, dir ist vergeben. Hier geht's nicht um alte Geschichten. Hier werden nicht alte Geschichten aufgewärmt. Das kennt ihr vielleicht. Ein falsches Wort und einer geht an die Decke und er erzählt die Geschichte von früher. So ist Gott nicht. Hier wird der Tisch gedeckt für das Bedürfnis nach Frieden und nach Geborgenheit, nach Gesundheit, Leben und auch nach ewigem Leben. Und alle diese Bedürfnisse stillt Jesus. Und danach schreien wir. Und danach schreit die ganze Menschheit. Und Jesus signalisiert, du, dieses Bedürfnis in dir, das still ich. Und darum stiftete Jesus das Abendmahl und sagte zu seinen Jüngern, hey Leute, feiert das, bis ich wiederkomme. Nirgendwo steht, dass man das nur am ersten Sonntag feiert. Nirgendwo steht, dass man das auch nur im Gottesdienst feiert. Nirgendwo steht, dass man das jeden Sonntag feiert. Das sind nur einfach Kirchenregeln. Nur du solltest das nicht alleine feiern, sondern Abendmahl feiert man gemeinsam mit anderen. Also feiert doch mal Abendmahl im Hauskreis. Feier doch mal Abendmahl mit deinen Freunden. Wenn du mit Freunden aus der Gemeinde zusammen seid, feier doch mal das Abendmahl miteinander, einen gemeinsamen Vorstoß nach vorne ins Reich Gottes. Jesus sagt, feiert das Abendmahl, bis er wiederkommt. Wir sehen also, wir feiern das Abendmahl, bis er wiederkommt. Er ist noch nicht gekommen, aber wir feiern miteinander, bis er kommt. Und wir feiern miteinander Jesus. Und Es geschieht eine Menge im Abendmahl. Darum feiern wir dieses Abendmahl. Überall, wo Jesus ist, geschieht eine Menge. Es geht nicht um Saft und es geht nicht um Toastbrot oder um Wein oder Oblaten oder was auch immer, sondern es geht darum, dass du Jesus begegnest. Und Jesus lädt dich heute Morgen ein, ihm zu begegnen. Das Abendmahl war die Idee von Jesus. Und weil das die Idee von Jesus ist, geschieht da viel. Und jetzt wollen wir miteinander sehen, was da geschieht. Paulus sagt, denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. Eigenartig, dass Paulus das sagt. Paulus hätte ja auch einfach mit den Einsetzungsworten anfangen können, aber er sagt, hey, das, was ich euch jetzt sage, liebe Gemeinde, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe das vom Herrn empfangen und euch überliefert. Paulus ist Jude und Paulus hat in der Synagoge gelernt, als Kind lesen gelernt, in der hebräischen Bibel lesen gelernt, in welchem Buch denn sonst? Er hat in der Überlieferung gelesen, in alten Schriften. Und das, was er gelesen hat, das hat er an andere weitergegeben. Das ist total interessant. Es geht im Abendmahl um das, was empfangen worden ist und was weitergegeben worden ist. Immer ging es darum, was Menschen in der Geschichte von Gott empfangen haben. Und das wurde an die nächste Generation weitergegeben. Bis heute unterhält man sich natürlich im Judentum über den Gott, der seine Menschen aus Ägypten befreit hat und in das verheißene Land geführt hat. Das wird erzählt, empfangen und weitergegeben. Nichts anderes wird gerade eben im Kindergottesdienst gemacht. Nichts anderes wird gerade in diesem Gottesdienst gemacht. Nichts anderes tust du hoffentlich zu Hause mit deinen Kindern. Das, was du empfangen hast, das gibst du weiter. Das bedeutet, das, was wir hier tun, das denken wir uns nicht aus. Das, was wir glauben, das denken wir uns nicht aus. Wir empfangen Gottes Wort und geben das weiter. Das ist total wichtig, nämlich, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er jetzt lebt und tatsächlich unter uns ist. Denn Jesus sagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen, dass er für unser Leben und für das Leben eines jeden Menschen die wichtige Persönlichkeit ist, dass Jesus unsere einzigste Lebenschance ist, dass er unser Erlöser und unser Retter und unser Arzt ist, das können wir nicht lernen. Das macht keinen Sinn, wenn ich das auswendig lerne, so wie ich die binomische Formel, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, die binomische Formel auswendig kann. Ich frage jetzt nicht, wer die kennt, ich kenne die auch nicht. Ist mir gerade so eingefallen, macht auch nichts. Also wie man das auswendig lernen kann und wieder vergisst. Ich habe das irgendwann mal gelernt. Und wieder vergisst, sondern dass Jesus dein Erlöser ist, dass Jesus dein Retter ist, dass Jesus für dein Heil sorgt, dass Jesus dir nahe ist. Das empfängst du als Wahrheit. Gott selbst macht uns das klar. Gott selbst schenkt uns diese Gewissheit, dass das so ist. Frage ist, wie macht uns das Gott klar? Wie macht ihr das? Paulus stellt sich hinein in die Reihe von Menschen, zu denen Gott spricht und denen Christus bekannt ist, nämlich in die Reihe seiner Gemeinde. Du wirst das nicht zu Hause lernen. Du wirst das nicht bei YouTube lernen. Du kannst nach Gott googeln und 1000 Internetseiten suchen. Du wirst verwirrt sein. Du musst dich hineinstellen in die Reihe von Menschen, denen Gott sich offenbart, die Gott liebt. Und du merkst, in der Reihe dieser Menschen, Gott liebt mich auch. Das, was diesen Menschen widerfahren ist, das passiert mich hier auch, weil hier Jesus ist. Jesus holt uns aus der Einsamkeit heraus und stellt uns in die Reihe von Menschen, denen er sich zeigt, nämlich in die Reihe von Menschen in Gemeinde. Und hier stehen wir gemeinsam und empfangen. Das ist so sehr wichtig, dass du in der Gemeinde lebst, dass du zum Gottesdienst kommst, dass du eine Kleingruppe hast, man kann die Hauskreis nennen, dass du bei Menschen bist, die empfangen, die schon mal empfangen haben und wo du das sehen kannst, besprechen kannst, miteinander hören kannst. Wie empfängt man dann? Wie lebt man dann mit Jesus? Das macht man nicht mit sich selber aus. Deswegen hat Jesus die unterschiedlichsten Menschen an den Tisch geladen und hat diesen Menschen gezeigt, du, ich bin für dich. Die Prostituierte wusste das, der Zöllner wusste das, der Schriftgelehrte wusste das, der Pharisäer wusste das. Und sogar bei Paulus war das. Paulus begegnet Jesus. Und im Gottesdienst, im Hauskreis, in deiner Kleingruppe begegnet dir Jesus. Was empfangen wir denn hier? In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Jesus sieht im Brechen des Brotes die ganze Wirklichkeit dieser Welt, die ganze Schuldbeladenheit. Und er weiß, ich werde, also Jesus, ich werde unter dieser Last zerbrechen, damit niemand mehr unter der Last, unter seiner Last zerbrechen muss. Jesus sagt, kommt doch zu mir, die ihr unter eurer Last leidet, damit du nicht zerbrichst, ist Jesus zerbrochen worden. Und er bricht das Brot und die 12 Jünger, die das sehen, sehen. Jesus spricht von sich und er lässt sich zerbrechen, trägt die Sünde der ganzen Menschheit ans Kreuz. Danke, Markus. Trägt die Sünde der ganzen Welt ans Kreuz. Jesus sagt, Leute, ich werde da Schwerstarbeit leisten. Schwerstarbeit, ich werde hier schuften. Das wird mich alles kosten, damit du frei wirst. Im Abendmahl zeigt sich die aufopfernde Liebe des Vaters und zeigt sich die Liebe des Sohnes, der alles gibt, der sich gibt. und das darfst du empfangen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Jesus das Brot nimmt und es bricht und dankt. Wie kann das sein, dass Jesus dankt dem Vater dafür, dass sein Leben zerbrochen wird? Jesus dankt dem Vater, weil er weiß, dieses Sterben, dieses Leiden des am Kreuz wird nicht umsonst sein. Wie viele Menschen sind an den Kreuzen gestorben? Wie viele Menschen sind bis heute hingerichtet, zerstückelt worden? Dieser Tod dieses einen Menschen, der gleichzeitig Mensch und Gott ist, hat die Geschichte dieser Welt verändert. Jetzt werden Menschen ihre Schuld los. Jetzt werfen Menschen diese Schuld nicht mehr auf andere. Du bist schuld. Sondern laden diese Schuld haufenweise, hoffentlich, bei Jesus ab. Es geschieht für jeden und für jede. Und darum dankt Jesus. Wir sind eingeladen, dieses Geschenk anzunehmen. Wir sind eingeladen, diese Vergebung, die Versöhnung mit dem Vater anzunehmen heute Morgen. Darum schließ dich doch nicht vom Abendmahl aus. Jesus schließt dich auch nicht aus. Der ungeheure Gewinn, wir wollen doch immer wissen, und was habe ich davon? Was habe ich davon? Der ungeheure Gewinn ist neues Leben. Wir haben im Jüngerschaftskurs über Wiedergeburt gesprochen. Das alte Leben loswerden, dieses klebrige Etwas, wo du merkst, meine Güte, ich bin immer noch irgendwie, ich hänge fest. Die Leute sagen zu dir, du bist immer noch der Alte, du änderst dich nie. Vielleicht hast du so einen fatalen Satz mal in der Gemeinde gehört. Ganz fatal. Weil Jesus verändert dich nicht, sondern er erneuert dich. Er gibt dir neues Leben. Du musst dich nicht bemühen, irgendwie anders zu werden. Werde mal anders, wenn du 50 bist oder 60. Oder sag mal so einen durchgeknallten Teenie mit 14, jetzt ist aber Schluss, werde anders. Ja, ein Teenie kämpft gerade damit, dass er anders wird und versteht das alles nicht. Und du verstehst dich vielleicht mit 50 und mit 60 auch nicht. Was ist hier plötzlich los? Warum bin ich sauer? Warum bin ich unzufrieden mit meinem Leben? Warum habe ich nicht geschafft, was ich schaffen wollte? Und Jesus sagt, hallo, kämpf nicht gegen dich. Sei nicht sauer auf dich und auf die ganze Welt, sondern komm zu mir und lass dich erneuern. Und ehrlich, das funktioniert. Und das funktioniert immer wieder. Du darfst immer wieder neu werden. Darum feiern wir jeden Monat Abendmahl und manche Kirchen jeden Sonntag, weil es ehrlich nicht schadet. Es schadet nicht. Du wirst nicht tot umfallen, sondern Leben bekommen und Erneuerung erfahren. Leben, ewiges Leben. Stell dir vor, Leben ohne Schuldverstrickung. Du musst nicht ab und an denken, was bin ich blöd gewesen? So ein Gedanke kommt öfter mal bei mir. Hätte ich nicht nur, wäre ich nicht, wäre ich an einer anderen Stelle. Nee, der Gedanke ist jetzt nicht gerade meiner. Mir fiel gerade an, hätte ich jemand anders geheiratet. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber du vielleicht. Weißt du was, du kannst dein Leben gar nicht so krass ändern, wie Jesus dein Leben ändert. Heute Morgen und jeden Tag, wenn du diese Einladung von Jesus annimmst und diesen Stolz fahren lässt, zu sagen, ich kriege das schon hin. Kriegst du nicht. Ich auch nicht. Jesus sagt, hey, komm doch zu mir. So, was geschieht beim Abendmahl? Deswegen geschieht beim Abendmahl ganz tiefe Dankbarkeit, dass du eingeladen bist. Jesus weiß genau, wie du drauf bist, auch wie ich drauf bin. Und er lädt dich ein. Ganz große Freude über Vergebung deiner Schuld. Und eine enorme, ermutigende Sendung in die nächste Etappe des Reiches Gottes. All das im Abendmahl bedeutet, hey, du bleibst nicht stehen, es ist nicht Stillstand. Jesus ist mit dir und du bist hineingesendet in diese Welt. Was geschieht? Paulus sagt, denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ah, Abendmahl ist, ich erinnere mich, Erinnerungsmahl. Und dann verstehen wir, ja, okay, ich denke zum tausendsten Mal darüber nach, dass Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist und auferstanden ist. Nett. Das habe ich geschluckt und dann denken wir nach hinten. Und das ist nicht das, was Paulus meint, dass wir uns erinnern. Ich kann auch versuchen, jetzt nachzudenken, was ist die binomische Formel. Ihr könnt nach dem Gottesdienst mal googeln und irgendeiner kann mir die erklären, okay? Das meint Paulus nicht, dass wir uns erinnern, sondern das, was Paulus hier meint, ist Vergegenwärtigung. Das heißt, das, was vor 2000 Jahren geschah, eine wahnsinnig lange Zeit, ich kann mich ja nicht mehr erinnern, was vor 60 Jahren passiert ist. Das, was vor 2000 Jahren geschah, ist heute, hier und jetzt gegenwärtig passiert. Und indem ich das Abendmahl nehme, wird mir bewusst, mir ist vergeben. Ich bin erlöst. Jesus ist für mich. Und mir kann bewusst werden, wow, gerade eben hat Jesus mir vergeben. Und gerade eben ist mir wieder aufgegangen, ich habe ewiges Leben. Zwei Leute bei uns im Hauskreis, die sind vor ein paar Wochen mal explodiert im Hauskreis, weil ihnen aufgegangen ist, sie haben ewiges Leben. Wie, jetzt schon? Ja, tatsächlich. Und dann haben die sich mal tatsächlich 15 Minuten lang gefreut, dass sie ewiges Leben haben. Ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal dich darüber gefreut hast und nicht nur gesagt hast, ja, weiß ich, steht irgendwo in der Bibel, ich weiß nicht wo, aber muss wohl stimmen. Und im Abendmahl ist das gegenwärtig. Ja? Also nicht Erinnerung, ja, sondern Vergegenwärtigung, das ist für mich. Das heißt, im Abendmahl wird dir ganz dankbar bewusst, du bist erlöst. Ich bin erlöst. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Die ist schon vollbracht. Ich muss mich diesen Gott nicht buckeln. Letztens hat mir jemand erzählt, dass ihm gesagt worden ist, wow, wir haben jetzt 3 Stunden den Herrn gelobt. Jetzt ist er uns nah. Was für ein schräger Gedanke. Ich muss mich doch nicht Gott entgegenbuckeln. Ich muss doch nicht irgendwas tun, dass er gegenwärtig ist. Ich muss nur sein Geschenk annehmen. Und das Abendmahl ist so ein Schmankerl, wo dir wieder bewusst wird, ich bin erlöst. Wir können das vergessen. Ich bin erlöst. Und dann kannst du Jesus feiern. Es ist vollbracht. Ich muss dazu nichts tun. Das Abendmahl ist fertig. Ich muss es mir nur geben lassen. Deswegen nehme ich es mir nie selbst. Sondern das Abendmahl wird einem gegeben, geschenkt, geschenkt. Ohne dein Dazutun. Zwei Leute machen dir das Abendmahl immer fertig, damit alles fertig ist. Und das bedeutet für dich, es ist einfach fertig. Du musst es dir nur geben lassen, dich beschenken lassen. 1. Korinther 11, weiter. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Genau das Gleiche. Nicht nach hinten denken und sagen, ja, vor 2000 Jahren, jetzt weiß ich das, sondern Vergegenwärtigung. Das gilt jetzt und ist jetzt wirksam. Das heißt, dieser Bund zwischen dem Vater und dir, der ist geschlossen. Und der Treue auf der Seite ist glücklicherweise Jesus und der Vater. Und geschuftet für diesen Bund hast nicht du, sondern der Vater. Das ist kein Dienstverhältnis. Du hast nicht einen Vertrag unterschrieben, wo du leisten musst und dann leistet Gott, sondern Gott hat geleistet. Und er sagt heute Morgen zu dir, um Himmels Willen, lass dich beschenken. Lass dich beschenken. Du bist Teil des Bundes Gottes mit seiner Gemeinde. Stell dir mal vor, was das für dein Selbstbewusstsein machen kann. Gott hat sich mit mir verbündet. Wir können das mal laut sagen. Gott hat sich mit mir verbündet. Verbündet. Das ist nicht so ein blöder Satz, sondern der stimmt wirklich. Gott hat sich mit mir verbündet. Lass das mal auf deiner Zunge vergehen wie so Lindtäfelchen. Ja? Vielleicht hast du jetzt auch so eine Idee von Lindtäfelchen. Das wirkt, Wahrheit auszusprechen. Gott hat sich mit mir verbündet. Das heißt, du kannst ehrlich, aufrecht, mit breiter Brust stehen. Sich mit mir verbündet. Du bist nicht so eine Null. Du bist nicht einer, der irgendwo nicht sichtbar wird, haben wir vorhin gehört, sondern Gott hat sich mit dir verbündet. Du bist geliebt, wertvoll, wichtig, eine wichtige Persönlichkeit. Gott kennt seinen Namen, wurde wegen dir Mensch. Und das heißt, alle Zusagen gelten der Gemeinde und darum auch dir. Und die Voraussetzung zu diesem Bundesschluss, die ist erfüllt durch das Blut von Jesus, das er vergossen hat an seinem Kreuz. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst, bis gerade eben hat es doch so klasse funktioniert. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Jesus kommt wieder und das ist nicht eine Drohung, sondern dass Jesus wiederkommt, das ist Hoffnung. Vorfreude und das Abendmahl ist sozusagen so ein Vorgeschmack, die Vorspeise. Wenn du zu Hause eine Vorspeise kriegst und die hat dir geschmeckt, dann weißt du, es geht richtig gut weiter. Und wenn dir im Restaurant die Vorspeise geschmeckt hat, dann weißt du, das Hauptmenü, das wird bestimmt auch richtig gut. Und das Abendmahl ist Vorspeise auf die richtige Party, die es im Himmel geben wird. Und Jesus sagt tatsächlich, jetzt weißt du auch, wo es stehen wird, nämlich in Matthäus 26, 29, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich wieder im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Also, Abendmahl ist die Vorspeise und Jesus sagt, okay, nehmt ruhig. Ich nicht mehr. Ich gehe in den Himmel, bereite für euch den Platz und ich freue mich, dass ihr alle kommt. Und jetzt nehmt das Mahl, damit euch nicht die Freude abhanden kommt. Immer Gewissheit. Und das ist die Vorspeise, der Vorgeschmack auf das richtige Fest im Himmel. Und das ist deine Erwartung auf den richtigen Knüller im Himmel. Christen gehen nicht geduckt durch die Welt. Nicht geschlagen und zerschlagen und mit schlechter Laune und alles wird immer schlimmer und du wirst schon sehen, der Herr kommt wieder als Drohung, sondern als gute Nachricht. Christen sind mit einer guten Nachricht unterwegs. Und die gute Nachricht bedeutet immer Einladung zum Leben. Und diese Einladung kannst du heute Morgen annehmen. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und Blut unseres Herrn. Ups, doch keine Einladung. Doch. Paulus schreibt an Gemeinden und Gemeinden sind Menschen und Menschen werden einander schuldig und Menschen haben manchmal schräge Gedanken. Und Paulus sagt den Korinthern, die Reichen haben sich in der Gemeinde satt gefuttert und die Armen und die Sklaven haben nichts mehr gekriegt. Und Paulus sagt den Korinthern, hallo, hallo, hallo. Wenn ihr miteinander unterwegs seid und wenn ihr miteinander das Abendmahl feiert, dann doch so, dass Jesus tatsächlich sichtbar wird in unserem Leben. Darum soll sich jeder selbst prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Das ist richtig gut. Paulus sagt, hey, Gott traut dir zu, dass du dich selber prüfst. Also hau nicht deine Frau an und frag, hey, sollte ich heute gehen oder lieber nicht? Sondern du bist mündig, dich selbst zu prüfen, ob du gehen solltest. Was ist denn jetzt das Kriterium, dass du eine Krawatte anhast? Ich gehe als Einzigster zum Abendmahl. Dass du freundlich guckst und immer ein netter Mensch bist und dir irgendwie Mühe gibst, das kann nicht das Kriterium sein. Das Kriterium ist, dass du Jesus so nötig brauchst wie das tägliche Brot. Ich habe von einem Christen gehört, der hat erzählt, also für ihn hätte Jesus nicht sterben müssen, sein Leben ist in Ordnung. Das mag es geben. Mag geben, dass hier der eine oder andere sitzt, der sagt, nee, alles gut, ich brauche Jesus nicht. Dann sagt Jesus dir, hey, denk mal darüber nach, wer Jesus ist und wie du so jetzt gerade drauf bist. Das Kriterium, ob du zum Abendmahl kommst oder nicht, ist, ob du Jesus tatsächlich brauchst. Ich brauche ihn. Und brauchst du ihn auch? Dann lädt dich Jesus ein, heute Morgen zu kommen. Jesus ist der Einzigste, der uns zum Abendmahl würdigt. Woher habe ich das? Diese Stelle müsste man sich einrahmen. 1. Korinther 1, Vers 30. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch ihn sind wir von unserer Schuld befreit. Der Einzige, der dich würdigt, ist Jesus. Deswegen ist die Einladung zum Abendmahl die Einladung zu Jesus. Und Jesus sagt, komm, komm. Er möchte dich unbedingt bei sich sehen. Jetzt feiern wir miteinander das Abendmahl.